Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Das ist heute eine Jubiläumsfolge Nummer 300. Ich kann es nicht fassen. So viele Begegnungen, schöne, manchmal lustige, manchmal komische Momente, immer aber interessant. Mir hat Arbeit noch nie so Spaß gemacht wie mit Erklär mir die Welt. Ich habe mir da meinen absoluten Traumjob geschaffen und ich hoffe, man hört das auch, dass ich das gerne mache. Es ist ein absoluter Traum, dass so viele von euch zuhören, mir schreiben, Fragen stellen, Feedback geben. Das ist alles einfach nur so schön. Danke, danke, danke. Es wird am Donnerstag auch eine kleine Sonderfolge geben, wo ich Feedback von euch vorlese. Und zur Feier der 300. Folge kommt heute eine besondere Episode und zwar mit der Fußballlegende Herbert Prohaska. Ich habe ihn schon im Jänner live im Stadtkino in Wien interviewt und ich habe mir die Folge extra für das Jubiläum hier im Podcast aufbehalten. Ganz wichtig, ich habe mit ihm über sein Leben gesprochen und da geht es großteils um ganz andere Dinge als um Fußball. Diese Folge ist also explizit auch für Nicht-Fußballfans geeignet. Bevor wir loslegen, noch ein großes Dankeschön an die derzeit 369 UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Einige sind neu dazugekommen. Danke an Nathalie, Reto, Peter, Daniela, Wolfgang und Michael. Herzlich willkommen an Bord. In Summe haben jetzt schon 808 verschiedene Leute einmal den Podcast unterstützt. Das ist also ein Kommen und ein Gehen. Und ich bin euch allen wahnsinnig dankbar für eure großzügige Unterstützung auf erklärmir.at/support. Und jetzt ab mit der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit uns den Abend verbringt. Mein Name ist Sidonie Sargmeister. Ich bin ein Teil von Erklär mir die Welt. Erklär mir die Welt ist ein Podcast, mit dem ihr und wir die Welt ein Stück besser verstehen sollen und wollen. Und das ist Andreas Sator, Journalist und Autor. Und er hat jede Woche eine Expertin oder einen Experten zu Gast. Und manchmal machen wir das Ganze live, so wie heute. Und ich habe heute mit dem Andreas telefoniert und er hat mir verraten, dass er heute besonders nervös ist, weil er schon ganz lange ein Fan von unserem heutigen Gast ist. Und ich nehme an, so geht's vielen hier im Saal. Deswegen will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Das Ganze wird ungefähr eine Stunde dauern und danach habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und deswegen bitte ich jetzt um einen kräftigen Applaus für Herbert Prohaska.
Dankeschön.
Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Schön, dass so viele gekommen sind. Alle nur wegen mir. Ich habe mit meiner Freundin geredet diese Woche und habe ihr gesagt, dass ich meine Ziele für 2024 schon erreicht habe, weil ich bin mit Herbert Prohaska per Du. Und jetzt habe ich 2025 auch schon abgehakt. Ich habe vorhin Seiterl mit dem Herbert getrunken. Lieber Herbert, schön, dass du da bist. Ich habe im Vorfeld überlegt, worüber man mit dir reden kann. Und ich glaube, ich könnte wochenlang mit dir sitzen, wenn man so deine Biografie durchgeht. Und ich möchte mal ein paar kleine Details aus deinem Leben herauspicken, wo ich finde, dass dich das ganz besonders macht. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die quasi ihr ganzes Leben lang berühmt waren, außer vielleicht die Queen oder ein paar Musik-Superstars. Aber du bist seit 20 eigentlich durchgehend bekannt und man kennt dich. Es gibt gar nicht so viele Leute wie dich, die in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind und dann zum bestimmten Wohlstand gekommen sind. Wie hoch der Kontostand ist, werden wir später noch besprechen.
Schaut nicht mehr gut.
Wir geben dann einen Spendenkorb durch.
Bitte darum.
Und noch was Persönlicheres. Ich habe diese Woche das Buch gelesen von dir und dem Hans Krankl, wo euch der Rainer Pariasek interviewt hat. Und da ist mir sehr positiv aufgefallen, Männer in deinem Alter, die Erfolg haben, bekannt sind, die Geld verdient haben, die neigen manchmal dazu, dass sie abheben oder Besserwisser werden oder zynisch oder grantig oder die Jugend von heutzutage für faule Deppen halten. Und bei dir hat man das so gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Du hast noch immer einen sehr optimistischen Blick auf die Menschen und auf die Welt. Und glaube ich auch etwas heraus, was viele von uns suchen, nämlich wie man ein gutes Leben führt. Du hast da erzählt auch von deinen Tennisrunden und deinen Freunden, bist ein sehr geselliger Mensch. Und wie ich das Buch gelesen habe, man dachte, genau so möchte ich eigentlich auch leben. Und habe mir gleich mit 2, 3 Freunden ein Bier ausgemacht und eine Tennispartie. Und ja, also das sind so die Themen, die ich mit dir heute ein bisschen durchbesprechen möchte. Und würde gerne zu Beginn anfangen, so in deinen frühen Zeiten als junger Kicker. Wann war bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, beim Fußballspielen mit anderen Leuten, das kann ich viel besser als die anderen?
Ich glaube, es ist nie darum gegangen, jetzt es besser zu können als die anderen, sondern ich wollte selbst ein guter Fußballer werden. Und habe zumindest, was man sportlich machen kann, alles dafür getan. Es ging nicht darum, ob ich jetzt besser als der bin und der ist vielleicht dann noch besser als ich, sondern es war ganz einfach, von klein auf, muss ich auch sagen, mein Vater, der hat mich, glaube ich, ab meinem 4. Lebensjahr zwar leider immer auf die hohe Warte geschleppt, wo die Wiener damals meistens verloren hat. Und mein Vater als glühender Wiener-Anhänger, immer sehr traurig, sind wir dann immer zu Hause gefahren. Aber ich muss auch sagen, mein Vater war Hilfsarbeiter und hat wirklich schwer gearbeitet. Und jeden Tag, also in der warmen Jahreszeit, ist er am Abend um 6 Uhr auf Nacht heimgekommen. Und wenn ich ihn gefragt habe, ob er mit mir Fußball spielen geht, ist er mit mir gegangen. Das heißt also, er hat auch früh erkannt, dass ich da ein Talent habe zum Fußballspielen. Wo ich aufgewachsen bin, das war im Nachhinein gesehen die beste Schule, weil dort natürlich, ich habe nicht von Haus aus, so wie es heute die meisten Kinder tun, mit Gleichaltrigen gespielt, sondern da haben gespielt welche, die, weiß ich nicht, 8 Jahre, 9 Jahre waren und haben auch schon gespielt gegen 14-, 15-Jährige. Weil alle Altersgruppen haben sich halt bei uns im sogenannten Käfig getroffen. Und da musstest du, das war schon dann eine harte Schule, weil die 14-, 15-Jährigen, die waren natürlich größer, stärker, schneller. Und dann musstest du halt versuchen, mit dem Wollen besser zu sein als diese Großen. Ja, und so ist es halt dann, mir ist es dann eigentlich in meiner weiteren Karriere dann immer so gegangen. Ich habe dann als Nachwuchsfußballer, bin mit 15 Jahren, habe ich eigentlich mich verabschiedet vom Nachwuchsfußball und habe nur mehr mit erwachsenen Menschen gespielt und auch zum Teil gelebt, was gar nicht so einfach war, weil ich dadurch am Anfang ziemlich viele, vor allem wie ich dann zur Austria gekommen bin, Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, ganz einfach verloren habe. Weil natürlich, das Schöne war, die sind dreimal in der Woche mindestens bis 4 in der Früh fortgegangen. Und wie ich dann bei Austria war, habe ich gewusst, okay, das halte ich dann nicht durch, dann kann ich kein Profi werden. Und habe mich halt dann entschieden, also statt, weiß ich nicht, Schürzenjäger und Kampftrinker, lieber Fußballer zu werden.
Und bereust du das?
Nein, nein.
Aber wie du da im Käfig in Simmering gespielt hast, war dann irgendwann auch der Moment, wo man dich gekannt hat, wo die Leute geredet haben, da ist einer dabei, der kickt richtig gut.
Ja, ich hatte damals, wusste ich nicht, dass das eigentlich, ich war eigentlich sehr unglücklich mit meine Haar. Ja. Aber in Wahrheit war das halt so, durch diese Haar und so wie ich Fußball gespielt habe, bin ich natürlich leicht aufgefallen. Ich war damals zwar unglücklich, weil es dann ist die Zeit gekommen, wo dann meine Freunde alle Haar gehabt haben, bis über die Schultern, und meine waren einen Meter in die Höhe. Aber habe ich sogar versucht beim Friseur, da hat es eine Spezialbeize gegeben, die Krause herauszu. Was weiß ich. Ich habe das einmal gemacht und dann hat er, oder zweimal habe ich es gemacht, und beim zweiten Mal hat er so einen, da sind die Haare wirklich geglättet worden. Habe ich allerdings ausgeschaut wie ein Pavian. Und dann irgendwann war die Beize auch zu viel, zu scharf. Und dann habe ich also den ganzen Kopf eigentlich verätzt gehabt und konnte mich dann nicht einmal mehr kampen, weil sofort zum Bluten angefangen. Aber durch die Haare bin ich natürlich von Start weg aufgefallen und ich glaube, fußballerisch habe ich auch dann den einen oder anderen gefallen.
Und weißt du noch, hat dir das getaugt, dass du auffallst und dass man dich dann kennt, weil du so gut kickst oder so?
Es hat mir eigentlich nicht getaugt, weil zu der Zeit war es so, man durfte erst ab dem 10. Lebensjahr bei einem Fußballverein spielen. Heute kannst du ja, glaube ich, mit 5 Jahren schon gehen. Und jetzt war ich 9 Jahre und dann hat man mir gesagt, komm, du spielst schon und spielst auf einen falschen Pass, Spielerpass. Und sage ich, wie geht das mit den Haaren? Haben sie gesagt, nein, wir haben einen Boss, da hat einer einen Matrosenkaperl auf. Das ist kein Spaß. Und da hat man die Haare nicht gesehen und ich habe dann immer auswendig gelernt, wie der heißt und wo er wohnt und wann er geboren ist. Es hat aber dann nichts genutzt, weil von der gegnerischen Mannschaft immer irgendeiner mir erkannt hat und hat gesagt, der andere Spieler hätte geheißen Mikolasch. Der hat gesagt, das ist nicht der Mikolasch, das ist der Schnägler, der aus der Hosel leiten.
Und wann, weißt du noch, wann das war, wo du so das Gefühl hast, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich wirklich Fußballer werden?
Naja, logischerweise, wie ich zu Austria gekommen bin. Ja. Ich bin also, war noch nicht, ich bin im Juni hingekommen, im August bin ich 17 geworden. Und ich habe damals für österreichische Verhältnisse Angebote gehabt, Salzburg, Innsbruck, Rapid, Austria. Und die Austria war damals im großen Umbruch, ähnlich wieder ein bisschen verschuldet, so wie heute. Hat sehr viele unterklassige und junge Spieler geholt. Und deswegen habe ich zum Beispiel Salzburg und Innsbruck abgesagt, weil ich glaubt habe, dass ich dort nicht spiele. Und ich hätte dort müssen hinziehen, weg von meiner Familie, weg von meiner Freundin. Und habe mir gedacht, wenn ich dann dort nicht spiele, dann fahre ich heim und ist erledigt. Und bei Austria habe ich halt dann wirklich die besten Chancen gesehen, weil die eben wirklich eine Mannschaft gehabt haben, die total neu war zum Großteil. Ich glaube, vom Stamm haben die, glaube ich, 5 oder 6 Spieler gehalten. Und nachdem ich aber dann praktisch jedes Spiel gemacht habe, von damals waren es, glaube ich, 30 Spiele und da habe ich sicher 28 gespielt. Und da habe ich gewusst, okay, der Unterschied jetzt zu mir, zu den anderen Spielern, die alle oben spielen, ist nicht wirklich groß. Und wenn ich jetzt gescheit bleibe, dann schaffe ich das. Und so war es dann letztlich.
Und du hast mal in einem Interview erzählt, wie es dir gegangen ist, wie du da hingekommen bist zur Austria. Und da waren dann deine Vorbilder und die Leute, die es schon geschafft haben. Und wie viel Respekt du da gehabt hast, so quasi diese Stars jetzt, mit denen traust du dich teilweise nicht mal.
Natürlich, 2 Jahre vorher habe ich mir von denen noch Autogramme geholt. Ja, also ich hab einen Freund gehabt und wir haben gemeinsam so wirklich versucht, schöne Alben zu machen mit Bilder, die wirklich schön geklebt waren. Zum Teil war es ja nachher so, dass sie dann Leute geholt haben auf Servietten oder irgendwelche Zettel und Autogramme, aber wir haben dann wirklich schöne Bilder ausgeschnitten und die schön eingerahmt mit rotem Stift und dann sind wir zum Training hingefahren und haben halt gewartet und haben sie Autogramme geholt. Das war für mich halt, und das, was ich zuerst noch vergessen habe zu sagen, ich habe ja Automechaniker nebenbei gelernt, weil die Eltern der Meinung waren, okay, Fußballer, das ist kein Beruf, du musst was lernen, sonst richte uns die Nachbarin aus. Und dann, ja, jetzt muss man sich vorstellen, ich habe viel gespielt bei Austria und war aber 2,5 Jahre Lehrbuhr bei einer Automechanik habe ich gelernt. In der Werkstatt. Ich habe bei Austria in der Herrschen gespielt, habe müssen zusammenkehren und die Schläuche, die dreckigen wegrahmen und einkaufen gehen für die Gesellen und so weiter. Aber ich wusste damals, okay, ich muss das machen für meine Eltern, obwohl ich gewusst habe, dass ich nie Automechaniker sein werde, weil ich wusste, dass ich es schaffe als Fußballer. Aber ich habe ihnen versprochen, ich lerne den Beruf aus. Allerdings mit der Einschränkung, ich habe gesagt, einmal trete ich zur Prüfung an und wenn sie mich durchfallen lassen, trete ich nicht mehr an. Sie haben mich dann nicht durchfallen lassen, aber ich war immer nur so ein Stückchen davon entfernt.
Aber wahrscheinlich so aufs Leben gesehen, eine gute Schule, dass man da auch mal zusammenputzen muss für die anderen.
Ja, es hat man. Nein, ich muss ja auch nichts gegen diesen Beruf. Heute ist es ja viel, viel leichter, weil es sehr viel elektronisch geht und so weiter. Dort, wo ich gearbeitet habe, musstest du wirklich alles noch händisch machen. Ja, und ich habe eigentlich gar nichts dagegen gehabt, weil wenn ich das nicht ausgehalten hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mein Versprechen an die Eltern wahrscheinlich gebrochen. Aber es war auch wirklich interessant und es war eine große Autowerkstatt und so weiter und es hat der Radio den ganzen Tag gespielt und der Schmäh ist gerannt und wenn du einen guten Gesell gehabt hast, das war nicht immer der Fall, aber meistens habe ich gute gehabt, dann hat es Spaß gemacht, das Arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich bei Austria war, war ich ja dann bei jedem Training natürlich freigestellt, weil der damalige Austria-Chef, der Joschi Walter, war einer der 3 Direktoren, die es bei dieser Firma gegeben hat. Und der war deswegen Dritter, weil der Firma ist schlecht gegangen. Und der hat die praktisch gerettet, ist mit dem Geld eingestiegen und hat dann eigentlich das Sagen gehabt. Das heißt also, wenn wir Vormittagtraining gehabt haben, war ich nicht in der Autowerkstatt, wenn wir Nachmittagtraining gehabt haben, auch nicht. Aber es ist noch genügend überblieben.
Also du hast die Lehre abgeschlossen, hast bei der Austria gekickt parallel. Wann war so der Punkt, wo nicht mehr du die Leute ums Autogramm gebittet hast, sondern die dich, also wo du wirklich so bekannt, berühmt, beliebt geworden bist?
Also einmal gleich berühmt war ich bis heute nicht. Ich habe bekanntlose Götten, ne, aber berühmt, das geht nicht.
Okay.
Ja, im Prinzip Autogramme, das war ja auch so. Ne? Jetzt bist du bei der Austria, wo ja immer Kinder oder Jugendliche oder auch Pensionisten und so fast täglich zugeschaut haben beim Training. Und jetzt kommen die dann um ein Autogramm. Und ich habe ja gar nicht gewusst, wieso ich die überhaupt unterschreibe. Ja? Weil eigentlich so auf irgendwelche Ausweise war es wurscht. Aber ich denke, wenn da jetzt mehrere kommen, du brauchst ja dann eine Unterschrift, die du immer dieselbe machst. Das war schon sehr schwer. Aber ist natürlich, so ehrlich muss man sein, es freut dich natürlich. Du bist 17 Jahre und es kommen Gleichaltrige zu dir und wollen ein Autogramm haben. Das schmeichelt dann schon ein bisschen.
Und warst du mal gefährdet, dass das auch, also das tut ja nicht allen 17, 18-Jährigen gut, wenn sie bekannt werden, nicht berühmt. Warst du da mal gefährdet oder bist du durch deine Herkunft und deine Erziehung immer so geerdet gewesen, dass klar war, dass du da nicht abhebst? Und
na gut, ob es klar war, dass ich nicht abhebe, kann ich nicht sagen. Aber eines war klar, eben von zu Hause, was ich immer mitgekriegt habe, erstens einmal ein super Elternhaus, Wir haben ja gewohnt mit dem Großvater, mit dem ich mir ja dann auch einige Jahre ein Kabinett geteilt habe. Aber erstens habe ich von zu Hause habe ich immer gekriegt, nur Liebe. Und natürlich aber dann die Lebensschule. Und ich habe sehr schnell begriffen, okay, mein Vater ist ein Hilfsarbeiter, meine Mutter ist in Bedienung gegangen und der Großvater hat die halbe die Pension hergegeben. Deswegen war eigentlich das Leben okay. Wir konnten sich nicht wirklich was leisten, aber wir haben immer zum Essen, Trinken und zum Anziehen gehabt. Und das nimmst du halt dann mit. Und ich habe als Automechaniker verdient, so ein bisschen weniger als 1.000 Schilling im Monat. Und bei der Austria habe ich zwischen 6.000 und 7.000 Schilling verdient. Und das war natürlich enorm viel Geld. Also wirklich mit 6.000, 7.000 Schilling habe ich mich damals als reicher Mann gefühlt. Ja, weil das hat der Vater nicht heimgebracht. Und der hat immer mehr arbeiten müssen als ich. Und ich glaube, so ist das halt immer geblieben. Ich habe nach meiner Karriere immer gesagt, es geht mir nie darum, reich zu sein oder irgendeine Summe zu erreichen, sondern durch den Fußball, solange du spielst, hast du einen Lebensstandard erreicht. Und genau den wollte ich halten, nachdem, wann ich aufhöre dann. Und das kann ich sagen, ich meine, natürlich hab ich im Fußball mehr verdient, als es heute der Fall ist, aber ich kann mir heute noch immer das leisten, was ich, sagen wir jetzt einmal so, was ich möchte, ohne zu träumen. Ja, also ich brauche kein Privatjet oder eine Yacht oder so irgendwas. Wenn es wer hat, wunderbar. Aber ich strebe nicht nach dem. Für mich, mein Luxus ist wirklich das, klingt blöd. Aber wenn wir uns entschieden haben, dass wir wollen Urlaub hinfahren und wir nehmen das Hotel, dann ist diese 2 Wochen, dann schauen wir nicht, was das kostet. Das ist unser Luxus. Weil dann sagen wir, okay, das ist Urlaub und wenn wir jetzt nur das Billigste suchen, dann bleiben wir zu Hause. Das ist auch schön.
Du bist jetzt seit 50 Jahren quasi nicht berühmt, sondern bekannt. Also die meisten Leute kennen dich, wenn du auf die Straße gehst. Also manche wie ich, die kennen dich, weil du Analysen im Fernsehen machst. Die anderen kennen dich noch als Fußballer. Und manche kennen dich, wie du in einem Interview erzählt hast, als den Kellys Mann.
Ja.
Wie hat das dein Leben beeinflusst, dass dich quasi jeder Mensch in diesem Land kennt?
Also jeder wird mich nicht kennen, aber es ist eigentlich schön. Das ist wieder genau das Gleiche. Es schmeichelt dir. Und ich würde nie, weder Kind noch Erwachsenen und so weiter, jetzt ein Autogramm oder ein Selfie oder überhaupt ein Foto oder was verwehren. Ja? Da müsste schon ganz was Außergewöhnliches passieren. Und manche sagen dann immer, geht dir das nicht schon auf die Nerven und so, und sage ich, du, ich stelle mich hin und da macht er Selfie in 3 Sekunden und hat eine Riesenfreude. Und wo gingen mir die 3 Sekunden ab? Ja. Nein, es ist, auch das ist genau das Gleiche. Wenn du mit solchen einfachen Dingen, wenn man Freude machen kannst oder einen Gefallen, dann ist das super. Und wirklich, ich habe mir ja immer gedacht, weil ich hab, wie ich Trainer war, oft zu Spielern gesagt, wo ich gesehen habe, dass der sagt, jetzt gibt's eine Ruhe, gibt kein Autogramm und so weiter, sage ich, du wirst aufhören und 2 Jahre später werden sie dich nicht mehr kennen. Oh, du wirst dich freuen, wenn dich dann irgendwann einmal einer erkennt und holt sein Autogramm. Also bitte, gibt's dir die Autogramme oder lasst euch fotografieren und so weiter, weil es wird dir später, wird es dir trotzdem eine Freude machen, wenn die wer ausspricht auf der Straße und sagt, du warst zwar kein guter Kicker, aber ich kenne dich.
Also ich warne dich schon mal vor, jetzt musst du danach, glaube ich, 150 Selfies machen mit der Ankündigung.
Kein Problem.
Aber gab es mal Momente, wo das auch nervig war? Also kannst du jetzt auf dem Maria-Hüfer-Straße gehen und dir ein Leiberl kaufen?
Nein, es ist, sagen wir so, es gibt natürlich manche Dinge, das kann dann schon nerven. Es ist oft passiert, dass da so einer einen Zettel hinhält und sagt Autogramm und dann sage ich, ja, aber ich brauche einen Stift. Und der sagt, na, hast du keinen? Ja. Oder sag, kann ich Autogramm haben? Sage ich, ja, wo soll ich draufschreiben? Na, ja, hast du keine mit? Sag ich, Ich gehe nicht mit meinen Autogrammbildern eingesteckt und auch nicht mit einem gezückten Kugelschreiber. Das ist dann halt ein bisschen vielleicht nervig. Schwierig wird es auch, das ist zwar nicht nervig, aber das ist oft dann unangenehm, wenn Leute sich einbilden, von wo sie mich genau kennen. Ja? Wir waren einmal in einem Wirtshaus, Mittagessen am Sonntag, und dann ist eine, jetzt bin ich mit meiner, damals fast mit der ganzen Familie gesessen, und dann ist ein ähnlicher Mann gekommen mit seiner Familie hinten, der dann gesagt hat, servus, Herbert. Und sag ich, ja, hallo, Christi, sagt er, kennst du mich nicht mehr? Sag ich, nein. Sagt er, wir haben miteinander bei der Austria im Nachwuchs gespielt. Jetzt denke ich mir, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe nie im Nachwuchs gespielt. jetzt versuche ich es leise, dass seine Familie nicht hört. Sag ich, ich habe nicht im Nachwuchs gespielt bei Austria. Sagt er, ich werde doch wissen, dass ich mit dir gespielt habe im Nachwuchs. So, jetzt willst du die Familie nicht enttäuschen, sage ich, du, dann entschuldige, da wirst du recht haben, beim nächsten Mal kenne ich dich dann. Aber das ist schwierig, der Bütze hat mit mir gespielt und ich weiß aber ganz genau und bin erleichtert, weil ich ihn dadurch ja nicht wirklich kennen muss.
Ja. Aber gewisse Sachen wirst du vermutlich nicht machen können oder wollen, weil dich jeder kennt, oder?
Ja, ja. Beispiele, also was ich nicht mache, weil sonst dann nimmt es dann überhand. Wenn du dann eingeladen wirst von fremden Leuten zur Hochzeit. Oder, ja, wirklich. Oder zur Geburtstagsfeier, und denen sage ich immer, Kind, also ich möchte eigentlich nicht der sein, der aus der Turtennase holt. Oder eben der Überraschungsgast, sage ich, das geht bitte nicht.
Aber auf meiner Hochzeit würdest du schon.
Ja. Ist die Gattin da, die zukünftige?
Leider nicht, nein. Aber ich kann sie anrufen. Aber zum Beispiel einkaufen macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Wenn du jetzt auf die Marie-Hilfer-Straße gehst und jeder Zweite will ein Selfie mit dir, kommst du wahrscheinlich nicht zum Einkaufen.
Also um ehrlich zu sein, auf der Marie-Hilfer-Straße war ich noch nie einkaufen. Nein, es ist... Wirklich, es ist egal, wenn ich auf der Straße gehe und es will einer ein Selfie, dann kriegt er das auch. Kein Problem.
Der Matthias Strolz hat mir gesagt, man muss sehr aufpassen, wenn man so bekannt wird und die Leute einem applaudieren. Und wie der Matthias Strolz hat redet, hat er gesagt, das ist wie Koks für die Seele, wenn einen alle lieben. Glaubst du, dass es dir schwerfallen würde, wenn du jetzt aufs andere Ende der Welt fliegst? Sag mal, du hast dann noch deine Tennisrunde und deine Frau mit, aber ansonsten kennt dich keiner mehr. Glaubst du, würde das abgehen?
Nein. Nein, auf keinen Fall. Also ich bin ja nie auf dieser Erde angetreten, dass mich alle Leute kennen müssen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass mich auch nicht alle gern haben. Ja, es wird viele, viele geben, die sagen, weiß ich nicht, da geht mir auf die Nerven oder kann ich nicht mehr sehen. Ist ja auch völlig normal. Und wenn ich war jetzt über Silvester in New York mit meiner Frau und mit einem Freund und seiner Frau, dort kennt mich auch kein Mensch. Und das ist angenehm, nur dort sind ein bisschen zu viel Leute auf der Straße. Und da ist man lieber bei uns und mit die Selfie machen, weil dort muss schon stehen bleiben, weil du nicht weitergehen kannst.
Gab es Momente in deiner Karriere, wo, also Fußball, du hast jetzt gesagt, so, es war da klar, wie du deinen Profivertrag bekommen hast, jetzt habe ich es geschafft. Aber es ist ja Fußball, zumindest heute, und wird bei dir nicht anders gewesen sein, extrem kompetitiv, irgendwie von 1000 Jugendlichen, die Fußballer werden wollen, wie ich zum Beispiel. Wer wird's einer? Auch wenn man mal ein Profi ist, gibt es genügend Beispiele, wo man dann sich verletzt oder trotzdem irgendwie nicht die Leistung bringt. Nee. Gab es Momente bei dir, wo dir dann nicht klar war, schaffe ich das? Oder war das bei dir irgendwie sehr smooth?
Naja, eigentlich hast du am Anfang immer, weil obwohl ich mir zwar mit 6.000, 7.000 Schilling reich vorgekommen bin, hast du aber trotzdem gerade Existenzängste, weil du denkst, ich habe relativ früh geheiratet.
Mit 19?
Wollte auch, dass die Frau daheim bleibt. Und Und habe dann aber trotzdem immer Angst gehabt, wenn mir jetzt etwas Schweres passiert und ich schaffe es als Fußballer nicht, dann werden wir große Probleme kriegen vom Einkommen her und so weiter. Ich bin bis zu meinen, deswegen habe ich zuerst gesagt, kann ich leider nicht gut Skifahren, weil ich erst mit 30 Jahren angefangen habe. Ja, weil ich vorher immer mal gedacht habe, wenn ich da jetzt Skifahren gehe, es war von der Austria immer verboten, aber wenn ich Skifahren gegangen bin und bin gesund heimgekommen bin, hat es keine Konsequenz daraus gegeben. Aber es hätte gegeben, wenn ich mir einen Fuß gebrochen hätte, dann hätte ich gekriegt auch Geldstrafe und solange ich nicht spielen kann, auch kein Geld. Und von denen hast du dann schon ein bisschen auch Angst, dass du dann plötzlich da stehst und kein Einkommen hast und die Frau ist daheim und auch kein Einkommen. Aber okay, das muss ich auch dann sagen. Es war auch einer, natürlich nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum ich dann nach Italien gegangen bin, weil ich gewusst habe, okay, da kann man dann wirklich zumindest für die nächsten Jahre sehr viel absichern und mir Sachen leisten, die wahrscheinlich bei der Austria mir nicht leisten hätte können, zum Beispiel so wie Grundstücke kaufen in Klosterneuburg und Haus bauen und denen auch zu sagen, bitte in einem Jahr müsst ihr fertig sein. Und ich habe gehabt einen Trainer bei Osborn 11, der hat ein Haus allein gebaut. Ja. Der war mein Trainer in der Knaben und dann habe ich mit ihm 6-7 Jahre später gespielt in der Kampfmannschaft. Und dann habe ich ihn wieder 10 Jahre später getroffen und da hat er mir gesagt, er ist bald fertig, mein Haus. Und dann haben wir gedacht, also wenn es sich nicht ausgeht, dass wir es finanziell schaffen, dann bleiben wir lieber in einer Wohnung und bauen kein Haus. Aber der hat es wirklich ganz, ganz schwer verdient, sein Haus.
Wie viel besser hast du verdient in Italien wie bei der Austria?
Bitte?
Wie viel besser hast du verdient dann in Italien?
Ja, viel besser. Aber nicht so viel wie heute. So ehrlich muss man sein. Also ich würde gerne in meiner Zeit gespielt haben und das verdienen, was die heute kriegen. Dann, das war die ideale Mischung.
Und weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, wie du so deine ersten, ich glaube, du hast mir erzählt, bei der Austria 20.000 Schilling Handgeld im Jahr hat man gekriegt. Wie du plötzlich dann so viel Geld in der Hand gehabt hast?
Ja, es war ein bisschen übertrieben, aber ich habe damals wirklich, also so von der Prämie her war es ja nicht jetzt, ich habe gekriegt 3.000 Schilling Fixum, 1.500 Schilling am Sieg, 750 auf Unentschieden und danke für die Mitarbeit, für die Niederlage. Und dazu gab es aber 20.000, damals hat man gesagt, Handgeld, war natürlich nicht versteuert. Und
ist schon verjährt, oder?
Ja. Sehr lange. Gut, wegen 20.000 werden sie mir heute nicht mehr einsperren. Da sind andere Summen und die gehen nicht ins Gefängnis. Nein, und da habe ich einmal halt dann, natürlich war es halb Spaß, und bin zu Hause gekommen und habe das Geld gehabt und habe gesagt, wir brauchen da einen neuen Teppich im Wohnzimmer. Und dann hat mein Großvater gesagt, der spinnst du oder was, der kostet mindestens 10.000 Schilling und die habe ich dann so reingehauen. Ja. Da hat es kurz geschneit. Aber den Teppich habe ich dann wirklich gezahlt, der hat wirklich 10.000 gekostet, bevor es da Schlag drauf.
Und weißt du noch, wie deine Familie reagiert hat? Waren die sehr erfreut, dass du so verdienst? Oder haben sie auch gedacht, was passiert da jetzt mit unserem
Herbert? Nein, die haben, natürlich haben sie sich gefreut. Ich meine, mein Vater, also alle mit Vater, Mutter, Großvater, die haben ja immer gehofft, dass ich immer Fußballer wäre. Und wenn ich das nicht geschafft hätte, war es eh schwer geworden. Weil dann war ich Automechaniker wahrscheinlich heute noch. Oder heute nicht mehr, war ja auch schon in Pension.
Hast du denn das verdiente Geld dann immer so sinnvoll wie für einen Teppich, für die Familie ausgegeben? Oder gab es dann auch so in jungen, leichtsinnigen Momenten?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich war eigentlich kein, jetzt, dass die Gefahr besteht, zu spülen anfangen oder durch die Nacht zu ziehen. Natürlich hat es hat es Tage gegeben, wo man einmal spät heimgekommen ist, wenn man was gefeiert hat. Aber das war nie jetzt mit finanziellen Verlust verbunden. Und ja, und dann habe ich natürlich aufgrund dessen viele, viele Menschen kennengelernt, die mir also auch geholfen haben. So wie, weiß ich nicht, bei Austria der ehemalige Schöps-Chef und der Leopold Böhm, der war wie ein zweiter Vater zu mir, der mir auch geholfen hat, Geld anzulegen. Und zwar so anzulegen, dass eigentlich, also es war null Gefahr, das Geld zu verlieren, weil er gesagt hat, wenn das schief geht, kriegst du das Geld wieder von mir zurück. Das kannst du jetzt deinen Anwalt prüfen lassen, sage ich, was soll ich prüfen lassen? Und ja, nein, die Gefahr, dass ich jetzt da plötzlich mit dem Geld umhaue, ich habe auch, glaube ich, wann habe ich angefangen? 72 bei der Austria und 78 habe ich mein erstes Auto gehabt, was ein neues Auto war. Angefangen habe ich da war ich aber auch schon bei Austria mit einem 1200er VW-Käfer, der gegangen ist wie ein Traktor. Aber bei minus 20 Grad auch angesprungen ist beim ersten Mal. Zwar alle waren dann in der Siedlung munter. Ja. Aber gutes Auto. Ja, und dann habe ich, also ich habe immer Autos gehabt. Alfa Romeo, ich bin in der Alfa-Halle gearbeitet. Ich wollte immer ein Alfa haben. Das war damals so Giulia Super. Und eigentlich die Schönen nach so Ferrari Rot. Was ist mir passiert? Ich bin gegangen und habe ein Giulia Super gekriegt, aber Ockergelb. Weil es keinen Roten gehabt haben, also hätte ich müssen sagen, kein Alfa oder ein Ockergelb. Da war die Gefahr immer, dass wir die Briefe reinhauen beim Fenster. Aber ja, trotzdem, für mich damals ein super Auto. Also mein erstes Auto, neu habe ich wirklich gekauft. Da waren wir 78 nach der WM in Argentinien und mit Austria waren wir im Europacup-Finale. Und da haben wir wirklich sehr gut für österreichische Verhältnisse verdient. Und da habe ich mir dann dieses Auto gekauft. Beim Alfa habe ich mir noch vom Schwiegervater 20.000 Schilling ausgeborgt, weil ich nur 20 gehabt habe, 40 hat er gekostet. Aber ist damals im Buch gestanden mit 54. Und man denkt, ja, okay, muss man halt ein Geld ausbauen.
Also du hast nie zum Polizisten gesagt, ich kaufe dein Leben.
Der hätte mich ausgelacht. Weil ich mit Schlosser gewandelt im Auto gesessen war.
Aber weil du gesagt hast, dir hat da jemand geholfen oder mehrere Leute, was man jetzt da mit dem Geld macht. Hast du da in Immobilien angelegt oder in Aktien?
Ja, teils. Ich meine, das meiste gibt es auch schon immer, wenn man sich irgendwann wieder was von was trennt und so weiter. Mhm. Aber es waren immer Menschen da, die viel Ahnung hatten, die viel Geld hatten. Und denen vertraust du halt dann am ehesten. Es wird dann niemand. Ich meine, natürlich sind mir Leute begegnet, die mir gesagt haben, du, ich hab das und das, das ist ganz, ganz sicher. Da kriegst du 10%, wenn wir zwei das machen. Sag ich, warum magst du nicht alleine 10%? Also auf solche Sachen habe ich mich nie einlassen, weil, um ehrlich zu sein, bin ich auch zu niemandem gegangen, wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist ein super Geschäft, da kann ich gut verdienen. Und dann gehe ich zu einem hier und sage, du, mach mal Hälfte, Hälfte. Und dann kriege ich nur die Hälfte. Nein, ist absurd, aber solche Angebote sind natürlich auch gekommen. Aber da bin ich zum Glück nicht reingefallen und standhaft geblieben.
Jetzt hast du nie so gut verdient wie die Fußballer heute, aber doch irgendwie von deiner Familie, quasi kann man sagen, du hast dich nach oben gearbeitet und dann viel besser verdient als die Familie. Hast du irgendwann so eine Art schlechtes Gewissen gehabt, dass du, also du kennst ja dann auch viele Leute, die weniger Geld haben, dass dir besser geht und dass du Dinge machen kannst, die andere nicht machen können?
Nein, eigentlich nicht, weil ich gesagt habe, weil natürlich ist oft so der Vorwurf gekommen, ja, du redest das leicht. Dir geht's ja gut, du hast ja so viel. Eigentlich kann ich nur da dagegen halten und sagen, ich bin ja von ganz unten gekommen. Wir haben ja gar nichts gehabt. Ja, ich bin im Käfig Fußball gespielt und hab damals, da waren die Braunen sind Paris, die haben schon so große Löcher gehabt. Habe ich gesagt, ob ich neue Schuhe kriege, hat der Großvater gesagt, schneid da einen Poppendeckel zu und leg dann rein. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bist du auf die Steine gerannt mit dem Poppendeckel und weißt, was verbliert. Nein, da habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen, weil es ganz einfach so ist, dass ich von ganz unten komme, nichts gehabt habe, das kenne. Und aufgrund, Gott sei Dank, hat mir der liebe Gott genügend Talent gegeben, dass es halt dann bergauf gegangen ist. Ja? Aber es war nachher so, meine Eltern, die haben sich eigentlich gar nicht wirklich verändert. Ja? Die sind weiter arbeiten gegangen. Und das Einzige, was ich habe ihnen geholfen, jedes Jahr beim Urlaub, Sommerurlaub, habe ich gezahlt. Ansonsten wollten die nichts. Ja?
Und hast du angeboten?
Wie ich dann in Italien war, sind sie natürlich zu uns gekommen, oft auf Besuch und so weiter. Aber die hätten nie zu mir jetzt gesagt, oder was, du musst uns da, oder gib uns bitte ein Geld oder so.
Aber hast du das angeboten, so kann ich euch noch helfen?
Und ja, natürlich.
Und die natürlich wollten aber nicht vom Sohn dann quasi.
Nein, ich meine, selbst wenn ich bei meinen Eltern war und habe dann irgendwann gesehen, okay, da war mir gut wieder ein neuer Sessel oder eine neue Bank. Das habe ich schon gemacht, aber das ist doch klar, würde doch jeder machen, wenn er seine Eltern gern hat. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, wieso, dass irgendwer sieht, wie viel Geld ich jetzt habe. Ja, wenn ich Automechaniker gewesen wäre, hätte ich auch die Bank gekauft. Aber halt, hätte ich müssen länger sparen. Hätten sie noch müssen auf der alten sitzen, ein Jahr länger.
Jetzt weiß ich ja bei dir, ist ja bei vielen Fußballern so, man hat 10, 15 Jahre als Profi. Und dann ist die Frage, was macht man danach? Bei dir war das relativ, also hast du immer irgendwie gute Jobs gehabt als Teamchef, Trainer, dann beim ORF und so weiter. Aber hast du so das auch mitbekommen, so in deiner Spielerzeit noch, quasi jetzt muss ich vorsorgen für später, weil was ich mit 35 oder mit 40 tue, weiß ich nicht.
Ja, aber ich habe mir nie jetzt diese Sorge gemacht, um mich vorsorgen. Wo ich mir Sorgen gemacht habe, das sind meine beiden Töchter. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir 4 Enkelkinder. Und für die da zu sein und wenn die Hilfe brauchen, dass sie die kriegen. Und alles andere. Ich hab natürlich das bis heute noch das Glück. Ich bin ein Fußballer geworden. Das heißt, als Aktiver aufgehört, dann war ich 11 Jahre Trainer. Das, was eigentlich, sagen wir mal so, auch gut dotiert war, aber mir am unangenehmsten war der Job, weil er ganz einfach sehr, sehr ungerecht sein kann. Und jetzt bin ich in der Zwischenzeit, im Sommer wären es 24 unglaubliche Jahre beim ORF. 24 Jahre, also so lang war ich nirgendwo. Ja, und dort wird es auch enden. Irgendwann.
Warum ist der Trainerjob so ungerecht?
Naja, der Trainer, schau, ich habe das immer so verglichen, wenn irgendwer sagt, du kannst nicht Fußball spielen.
Hat noch nie zu mir gesagt. Außer,
nein. Geh raus und zeige ihm, dass ich es kann. Wenn ich es nicht zusammenbringe, kann ich es ihm schon 3 Tage später wieder zeigen. Ja? Und als Trainer kannst du gar nichts zeigen. Du kannst super trainieren, kannst super aufstellen. Und wenn du dein Match verlierst, dann bist du kein guter Trainer. Ja, so in etwa. Wenn du 3 Match gewinnst, bist du ein super Trainer. Wenn du 3 Match verlierst, bist du ein schlechter Trainer. Und das hat mich wirklich genervt. Ja, dass ich ganz einfach nur nach Resultaten bemessen werde. Ich war weder das eine noch das andere. Ich bilde mir ein, ich war kein schlechter Trainer. Ich bilde mir aber auf keinen Fall ein, dass ich ein sehr guter Trainer war. Weil dazu war ich viel zu kurz. Ich habe das Glück gehabt bei Austria, dass ich aufgehört, wollte kurz probieren, eher Sportdirektor, habe aber schnell gemerkt bei Austria, der Joshi Walter lässt mir die kleinen Sachen machen und die großen macht er sich selber. Und dann ist eben der Erich Hof entlassen worden und dann bin ich Trainer geworden. Aber mir war von Haus aus bewusst, dass ich die beste Mannschaft übernehme. So. Und jetzt ist nur darum gegangen, ich darf nicht so viel zusammenhauen, dass wir dann Dritter werden oder Vierter werden. Und zumindest das ist mir gelungen. Deswegen haben wir zwei Mastertitel und zwei Cupsiege geholt und dann bin ich Teamchef geworden. Aber nochmal, das mit den Ergebnissen und so weiter, das nervt dann. Ja? Weil du gar nichts zeigen kannst. Und dann gibt es eben natürlich so, du machst alles super, die anderen sind aber bessere Fußballer, dann verlierst du auch. Ja? Und klar, dann hast du die Medien und das Publikum und dann kommt halt schnell irgendeiner und sagt, ja, wollen wir nicht einen anderen nehmen. Das wäre mir als Fußballer eben nie passiert, ja, dass irgendwer gesagt hat, ja, vielleicht, wie ich dann wirklich aufgehört habe, da gab es auch schon Stimmen so, es macht wenig, wann ein Morgen nicht mehr kommt. Ja.
Du hast mir gesagt, der Fußball ist eine Schule fürs Leben. Wo in deiner Laufbahn hast du am meisten gelernt?
Naja, ich glaube, dass es ich sage ja mal, Sport, überhaupt Spitzensport oder Profifußballer, es ist schon eine gewisse Lebensschulung. Du kannst nicht ein Egoist sein, du bist in einem Mannschaftssport. Du lernst diszipliniert zu sein, du lernst pünktlich zu sein. Das ist übrigens eine meiner einzigen Stärken heute. Pünktlich bin ich fast immer.
Du warst heute eine Dreiviertelstunde zu früh da, ja?
Ja, weil ich heute ist halt leider so gegangen, normalerweise Donnerstag, Klosterneuburg, Mega-Verkehr. Bin ich um 6 schon weggefahren, weil ich mir gedacht habe, eine Stunde will ich fahren. Dann war ich 6:30 nicht da, weil kein Verkehr war. Auch nicht unangenehm. Aber ich mag es wirklich nicht, zu spät zu kommen. Ja. Und eigentlich mag ich es nicht, wenn ich mich mit wem treffe, der von mir was will und dann eine Viertelstunde spät kommt. Ja. Das mag ich wirklich nicht. Aber natürlich, es kommt dann darauf an, was der, wenn der sagt, ich bin jetzt gefahren über die Tangenten und da war ein Stau, dann glaube ich ihm das. Weil dort jeden Tag ein Stau ist.
Also Disziplin ist was man lernt
im Sport. Ja, und du lernst natürlich auch, was wir eh jetzt schon besprochen haben, du solltest lernen, mit plötzlich viel mehr Geld gut umzugehen und eben dann Leute zu fragen. Ja? Viele gibt es ja heute, die glauben, sie müssen sich nicht helfen lassen und schmeißen dann das Geld halt aus. Und dann, ich hab das leider Gottes halt bei einigen miterlebt, die dann über die Schulden gehabt haben, die Familie was zerstört haben, die Freundschaften zerstört haben. Und nur weil sie, was weiß ich, das ganze Geld in Automaten reingehauen haben oder wo immer. Und ja, ich habe Gott sei Dank wahrscheinlich gut aufgepasst. Es ist mir eigentlich alles nicht passiert.
Noch nicht.
Noch nicht. Gut. Es wird nichts überbleiben, so meine ich in die Automaten.
Was ich faszinierend gefunden habe beim Lesen von dem Interviewband mit dir, ist, dass du ein sehr disziplinierter Mensch sein musst im Fußball, weil sonst hättest du nicht die Karriere gemacht, die du gemacht hast. Aber dass du sonst eigentlich, wenn ich mir das erlauben darf, ein bisschen faul bist. Also du hast ja erzählt vom Mountainbiken oder vom Laufen gehen.
Ja.
Und dass dich das irgendwie alleine nie interessiert hat, aber dass du im Team dann das doch alles mitgemacht hast.
Egal in welcher Sportart, als Einzelsportler, wenn ich der talentierteste Sportler gewesen war auf der ganzen Welt, ich hätte nicht einmal einen Blumensteckel gewonnen. Weil es ganz einfach alleine zu trainieren oder einen Trainer zu haben, der nur mit mir allein trainiert, ist schrecklich. Ich brauche den Mannschaftssport, ich brauche die Stimmung dabei, weil da ist eben so, wenn wir in den Wald laufen gegangen sind, wer rennt schon gerne im Wald? Aber es sind 25 rennt und wenn ich jetzt ein Stäblin war, wie geht das dann? Ne? Da rennst du automatisch mit. Und bei mir war es so, ich habe zu meinen 40er ein sehr schönes Mountainbike gekriegt, bin einmal ausgefahren, wunderbar. Beim Retourfahren habe ich aber gehabt Gegenwind und eine leichte Steigung. Und dann bin ich nur mehr einmal gefahren mit dem. Und das Laufen ist so, ich meine, solange jetzt, wie ich Trainer war, wie ich Teamchef war zum Beispiel, da war es okay. Da geht das alles einfach. Da hast du im ÖFB, hast du die was fürs Zeug zuständig sind, da habe ich es wirklich sehr oft gesagt, sie sollen mir auslegen, eine Wäsche und Laufschuhe und da kannst du gleich zum Lusthaus runterlaufen. Das habe ich gemacht. Auch nicht immer allein, aber und dann kannst du zurückkommen und kannst dich wieder duschen im ÖFB und heimfahren. Aber es gibt ja Leute, schon allein, wenn ich jetzt da laufen gehe und habe keine Dusche und muss mich dann ins Auto setzen, verschwitzt und heimfahren, ist mir auch zuwider. Und das Laufen allein macht gar keinen Spaß. Und in der Zwischenzeit tut es mir weh auch noch auf die Füße.
Du warst jetzt immer in Mannschaftssparten, so beim ÖF hast auch ganz nette Kollegen. Dann das zur Tennisrunde, wo du einmal erzählt hast, du tust vorher Karten spielen, dann spielst du Tennis und dann sitzt du ja noch zusammen. Familie ist dir sehr wichtig, bist ein sehr geselliger Mensch. Bist du auch gerne alleine?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn die Frau nicht zu Hause ist oder was und ich bin 2-3 Stunden allein, dann macht man das gar nichts.
Und ab wann wird's kritisch?
Kritisch würde es werden, wenn sie mich bitten würde, auszuziehen und allein zu leben. Das ist kritisch.
Du hast auch mal erzählt, dass die Zeit bei Ostbahn 11 die schönste Zeit im Fußball für dich war, wo du, glaube ich, mit 15 warst. Oder wie alt warst du da?
Ich bin hingekommen mit 10. Mhm. Und ja, mit 15 habe ich dann mit den Erwachsenen schon gespielt, mit 16 noch, und dann bin ich zur Austria gegangen. Eines ist natürlich klar, die Profikarriere war ziemlich wichtiger, ja. Für meine Zukunft und so weiter. Aber richtig Spaß hat es mir gemacht, bei Ostbahn 11 zu spielen, ohne Druck, ohne große Kritiken in die Zeitungen. Es war, am Montag habe ich immer geschaut, ob ich, da gab es ja fett gedruckt, das waren die besseren Spieler. Ja, also da ist klar die Aufstellung gestanden und die, was ein bisschen mehr Schwärzer drinnen gestanden sind, und war immer sehr, sehr beiß, wenn ich nicht fett gedruckt war. Aber das war so noch der Fußball. So, spielen, Wiener, wunderbar. Dann sind wir gesessen in der Kantine oder beim Wirtshaus und haben, ich leider mit 15 Jahren hätte man das da sparen sollen. Weil ich habe dann auch schon geglaubt, ich gehöre zu den Großen, und nach 2 Achtel war ich auch gesoffen. Aber ja, Ostbahn 11 war sicher das Schönste. Und dann ist alles andere aber natürlich viel, viel wichtiger gewesen.
Aber da hat sich der Fußball sehr verändert, oder? Weil heute mit 6, 7, 8 in die Akademie und tschak, tschak, tschak.
Ja, wobei, kann ich jetzt leicht behaupten oder was, aber ich war sicher in keine Akademie gegangen. Weil ich ganz einfach, entweder, mir war, wenn du heute einen Fußballer siehst, dann ist es wurscht, ob der bei Austria, Rapid, Salzburg, wo immer spielt, oder ob er spielt in Gänserndorf, ja. Du siehst sein Talent und ich glaube nicht, natürlich ist es vom Vorteil, weil du hast halt bei den heutigen Leistungszentren und so weiter, hast du ordentlich gute Trainer. Wir haben ja das im Nachwuchs nicht gehabt, weil entweder hat es ein Elternteil gemacht, so wie es noch heute bei kleineren Vereinen, oder bei uns war zum Beispiel mein Vater, dass ich nicht nur gut über ihn rede, war ein Jahr Trainer bei uns und hat bei all seiner Liebe zum Fußball aber keine Ahnung gehabt vom Fußball. Und schon gar keine Ahnung vom Training. Ich habe damals mit ihm schon mit 10 Jahren halt daheim schon die Aufstellung gemacht und habe gesagt, die musst du heute in einer Stunde vorlesen. So spät. Aber auch das war natürlich schön. Ich habe dann meinen Vater geraten, komm mit und schau jede Woche zu, aber mach keinen Trainer mehr, bitte, weil du kannst uns nichts lernen.
Und der hat auf dich gehört?
Ja, er hat es ja, glaube ich, selber gewusst. Ja, so gescheit war er auf alle Fälle.
Ich glaube, er hat seinen Dienst am Fußball geleistet mit dich als Sohn, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Du hast mal in einem Interview gesagt, das Gute, du glaubst, das Gute siegt immer über das Böse. Kannst du erklären, warum du da so positiv optimistisch bist?
Ja, banal ausgedrückt ist ganz einfach so, dass es ganz einfach zig Menschen gibt, die ganz einfach gut sind. Ja? Und das Böse kannst du wahrscheinlich nie beenden. Aber es wird immer so sein, dass es, ich würde sagen, von 10 Menschen ist einer böse und 9 gut. An das glaube ich. Ja, und ansonsten würde ja die Welt eh nicht mehr stehen. Wir werden uns zwar wahrscheinlich selber sowieso irgendwann vernichten, aber gut, was sollen wir machen? Aber ich glaube, viele werden es dann leicht machen, so wie ich, und werden sagen, sind wir nicht mehr da. Aber so darf man eigentlich nicht denken. Ja?
Weil du ja Kinder und Enkel hast.
Mhm. Genau.
Ja. Wie geht's dir mit dem Älterwerden?
Naja. Ich wäre gern noch 30 und dann noch 4 über Fußball spielen. Das war super. Ansonsten, einer der modernsten Sprüche ist ja immer so, ich bin 60 und fühle mich wie 40. Ich bin 68 und genauso fühle ich mich. Und das ist eigentlich schrecklich. Weil ich nicht weiß, was man nicht alles wehtut. In Wahrheit, ja. Aber okay, ansonsten, aber ich habe jetzt ja nicht aus eitlen Gründen oder irgendwas, es älter werden, das habe ich immer oder würde ich immer akzeptieren. Das ist gar kein Problem.
Eines der schönsten Zitate von dir für mich in eurem Buch war, wo du gesagt hast, ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Das ist ja total lebensbejahende, zufriedene.
Ja, gut, aber das klingt halt so einfach, ist aber ein sehr schwieriger Wunsch. Nicht? Weil der Wunsch geht natürlich über die Familie, zu den Freunden und so weiter. Was wünschst du denen? Dass ihnen nie was passiert, dass sie nicht krank werden und so weiter. Und das allein reicht leider nicht, weil halt der eine oder andere Probleme kriegt dann. Aber so wie es ist, zum Beispiel bei uns in der Familie, es ist ein Traum eigentlich. Du kriegst Kinder, die kriegen dann Kinder, das ist noch einmal ein Wahnsinn. Und wir haben wirklich so ein gutes Verhältnis, dass wir wirklich alle, weiß ich nicht, 10 Tage zumindest maximal, wenn nicht kürzer, fast alle zusammen sind bei irgendwem. Zu Hause miteinander essen, sparsam, gemeinsam in Urlaub auch, gemeinsam fahren. Und das nicht zum Beispiel auf Wunsch von den Großeltern. Ja? Und das Schöne ist, weil ich meine, klar, du kannst denen, wenn immer das von uns ausgeht, dann denkst du irgendwann, naja, denen muss es jetzt schon ein bisschen auf die Nerven gehen. Weil die wollen nicht immer mit dem Großvater und mit der Großmutter fortfahren. Aber die kommen zum Teil zu uns und sagen, was ist, machen wir heuer wieder was, fahren wir gemeinsam dorthin und oder vielleicht nur Wochenende und so weiter. Und das ist schön. Und das andere ist, dass ich einen, würde ich einmal sagen, einen relativ großen Freundeskreis habe durch unsere Tennisrunde. Und da würde ich sagen, mit denen bin ich fast genauso gern zu haben wie mit der Familie. Weil ich ganz einfach gesehen habe, ich bin dort hingekommen vor, weiß nicht, das wird jetzt schon sicher her sein, über 30 Jahren. Und da war ich einer der Jüngsten. Ja? Und dann habe ich Ältere gesehen, die bewundert habe. Es waren alte Fußballer, so der Max Horak oder der Hansi Menasse und so. Aber die sind gekommen mit Anzug, Krawatten, und waren aber schon 75 Jahre oder so. Ja, und haben sie nie gehen lassen. Und der Freundeskreis hat die natürlich zusammengehalten. Und das habe ich mir immer gedacht, weil passieren kann ja immer was. Aber da sind wir jetzt dann, ich möchte eigentlich nicht allein leben, weil es sich so ergeben hat, und keine Freunde haben. Und dann weißt du nichts mehr, weil dann fängst du nämlich auch wirklich, dann fängst du alt zu werden. Weil dann ist da wahrscheinlich wurscht, ob du dich heute rasierst oder ob du, weiß ich nicht, daheim zusammenkehrst. Wie ziehst du dich an? Das ist dann wahrscheinlich wirklich wurscht und so weit soll es nicht kommen. Und deswegen soll das meine ich damit, es soll so bleiben, wie es seit vielen Jahren schon ist.
Hast du vor, irgendwann mal in Pension zu gehen? Im Prinzip, irgendjemand wird da immer eine Zeitungskolumne oder einen TV-Job geben wollen.
Dass ich weggehen wollte, oder
was? Nein. Hast du irgendwann vor, in Pension zu gehen?
Oder? Ach so. Ja, also abgesehen davon, dass mir dann ein bisschen an Einkommen fehlen würde. Ja, weil so gesehen ist der ORF zahlt zwar jetzt nicht, so wie zum Beispiel in Deutschland war ich gern, weil die kriegen wirklich Millionenverträge. Aber bei uns ist es würde schon eine gewisse Summe fehlen. Also das heißt, ich lasse darauf ankommen, Sie sollen mal sagen, wann ich mich schleifen soll.
Wenn wir in 10 Jahren wieder da sitzen.
Gott gäb's. Ja. Gott gäb's.
Was wünschst du dir dann, dass du über diese 10 Jahre sagen kannst?
Also ich erzähle dann nur und sage, ich bin nur immer beim ORF.
Mit Gehaltserhöhung.
Ich bin jetzt der längste in den Stefan ohne am Königlberg. Ja, nein, also es wäre schön, wenn ich sagen könnte, ich habe mich heute so gefreut, weil wir damals vor 10 Jahren geredet haben davon und ich bin noch am Leben. Mir freut das Leben noch und wir werden heute wieder viel Spaß haben.
Jetzt wünschen wir dir ein ganz langes Leben, aber irgendwann müssen wir alle gehen. Hast du... Wenn man, weiß nicht, wer da kichert, hast du, wenn wir uns jetzt vorstellen, dein Begräbnis irgendwann hoffentlich in langer, langer Zeit, was wünschst du dir, was da die Leute über dich sagen werden?
Also zuerst muss ich nur dazu sagen, auch das ist so ein Spruch, was viele Menschen gern haben, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich habe Angst vor dem Sterben, ich will nicht sterben. Wirklich nicht. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es sein muss. Und zum Beispiel, ich hoffe doch, dass ich nicht meine Frau bedauern muss, sondern sie mich. Und der habe ich schon gesagt, wie eigentlich ich möchte begraben werden im Grab von meinen Eltern und absolut kein Ehrengrab oder irgendetwas. Und weil dann wird sie auch nur ausgehen, dass nicht wirklich die Massen kommen, weil das ist zwar schön, vielleicht für die Angehörigen, aber nicht für den, der da unten liegt, der kriegt es eh nicht mit. Also möchte kein besonderes Begräbnis, möchte zu meinen Eltern eine und damit hat er sie. Und ja, mehr geht's. Was war die dritte Frage?
Und was sind die...
Also, ja, das habe ich auch beantwortet. Das bin ich auch gefragt. Und was soll auf dem Grabstein stehen oder irgendetwas? Ich habe gesagt, wenn Sie draufschreiben, er war ein guter Mensch, dann war das eine super Auszeichnung.
Wenn jetzt jemand junger zu dir kommt oder ein Enkel von dir und dich fragt, Opa oder lieber Herbert, was möchtest du mir mitgeben für ein geglücktes, ein gutes Leben? Was sagst du?
Naja, zum Teil ist ja so, die zwei Buben, also da gibt es einen großen und von der anderen Tochter ein bisschen einen kleinen, die wollten auch beide Fußballer werden. Ja? Und denen habe ich relativ schnell gesehen, also die wären ziemlich sicher, der Große, der ist jetzt schon 22 und der Kleine, der ist 13, aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass ich keine Fußballer werden. Aber ich habe ihnen gesagt, spielt so lange Spaß habt. Ja, und wenn es euch keinen Spaß mehr macht, dann muss man sich wieder was anderes suchen. Aber bleibt dabei, spielt es, wenn es gern spielt. Es können ja nicht alle Nationalteamspieler werden. Ich hätte ihnen beide wahrscheinlich zugetraut, dass sie irgendwo in der Unterklasse sehr wohl spielen hätten können. Ob sie das wollten, weiß ich nicht. Dafür ist der große Enkel, der spielt um 5 Klassen besser als ich Tennis. Und den Kleinen, der hat mich eh angestraft, den habe ich immer im Keller gewinnen lassen gegen mich, beim 1-gegen-1. Daraufhin hat er dann meiner Tochter gesagt, Mama, du hast mir immer erzählt, der war so ein guter Fußballer. Der hat gegen mich noch nie gewonnen. Das hat man dann davon, wenn man für ist.
Lieber Herbert, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
So, und wir würden die Bühne jetzt gerne öffnen und sind auf eure Fragen
gespannt. Nicht so lange klatschen, sonst bin ich in 5 Jahren schon wieder da.
Die Sidonie hat ein Mikrofon, das heißt einfach bitte die Hand heben, wenn ihr den Herbert was fragen möchtet. Er hat vorhin gesagt, man kann alles fragen, besonders schlüpfrig.
Hallo. Hallo. Ich würde gerne fragen, was war das schönste oder merkenswerteste Tor, das Sie je geschossen haben?
Also ich würde so sagen, mein schönstes Tor lässt sich halt leider nicht mehr beweisen, aber das habe ich bei Osborn 11 geschossen. Und das wichtigste Tor war natürlich Izmir. Ja, das war der Spitz, aber aus dem einen Grund, also da hat sehr viel davon profitiert. Österreich war nach 20 Jahren wieder bei einer WM. Ich hätte in dem Spiel, war ich auf der Bank gesessen. Der Pepe Hickersberger hat 3 Tage vorher, glaube ich, einen entzündeten Blinddarm gehabt, musste operiert werden und der hätte gespielt und ich nicht. Und dieses Tor hat mich dann letztlich auch international noch mehr bekannt gemacht und war für mich unheimlich wichtig. Und vorher, muss ich sagen, beim Senekovic war ich ja nicht unbedingt der absolute Stammspieler. Ich wusste aber, dass der Senekovic eine hohe Summe hat, wenn er sich qualifiziert für die WM. Und nach dem Spiel, wie er mich umarmt hat, habe ich ihm ins Ohrwaschel geflüstert, du, jetzt habe ich da einen Haufen Geld ins Sackel geschossen. Wenn du mich jetzt einmal nur ausstößt, spielt es Granada.
Der oder die Nächste, bitte. Dann da. Auf der linken Seite.
Das machen sie jetzt fleißig immer auf der anderen Seite.
Sie haben vorhin angefangen mit, als Sie 16, 17 waren bei der Austria, haben Sie 28 von 30 Spielen gemacht. Jetzt ist es ja so, dass ein 17, 18-Jähriger, der bei den Profis anfängt, bei einer internationalen Mannschaft auf knapp 70 Spiele, 60, 70 Spiele im Jahr kommt. Und ich habe auch das Gefühl, als ich Fußball spielen angefangen habe zu schauen mit dir, die Champions League, dass das was Besonderes war. Und jetzt sind so viele Spiele aus meiner Sicht, dass es einfach nicht mehr so besonders ist. Wie siehst du das? Sie, Entschuldigung.
Ja, also es waren natürlich auch mehr Spiele. Mit den 28 habe ich gemeint, das war nur reiner Meisterschaftsbetrieb. Aber es gab ja auch den Cup oder es gab diverse Nationalmannschaften. Ich habe auch in der U18 Nationalmannschaft gespielt, da war ich schon bei Austria. Aber heute, da gebe ich Ihnen recht, es ist eigentlich, der Fußball hat sich natürlich weiterentwickelt, ist viel besser als zu meiner Zeit. Ob er schöner ist, weiß ich nicht, aber besser ist er natürlich, weil alles hat sich weiterentwickelt. Aber eigentlich kriegst du nur mehr das Gefühl, es geht wirklich dann nur mehr um die Kohle. Ja? Die Kohle sollen natürlich die Spieler kriegen und Trainer und wer immer. Aber es wird immer mehr und immer mehr und die Bewerbe werden irgendwann, kann mich interessieren. Ja, weil jetzt kommt dann wieder die Champions League, wird jetzt ganz neu gemacht. Die spielen dann da wirklich wie Meisterschaft. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Zu meiner Zeit, mir hat das immer taugt, dass es von der ersten Runde auch K.O.-Phase gibt. Ja, und du kannst dann einen großen raushauen. Und genau deswegen ist schon die Champions League erfunden worden, dass die Großen ganz einfach nicht frühzeitig ausscheiden. Weil die spielen die in der Gruppenphase, haben 6 Spiele, dann verlieren sie halt einmal gegen einen Kleinen, aber die anderen 4, 5 Spiele gewinnen sie. Und deswegen, das ist alles nur mit den Vereinen so, dass die lange, lange dabei bleiben, die Kohle verdienen und die Kleinen, die werden halt immer schwächer und immer weniger. Ja, ich schaue mir auch gerne die Champions League an, Schlagerspiele, aber es wird, ich glaube, irgendwann wird es nervig werden und die Spiel, und auf die Spieler wird gar nicht mehr geschaut. Ja? Beispiel, heute gibt es ja fast, weiß ich nicht, jede Woche reißen sie zwei, drei, irgendwo ist Kreuzband. Solange ich gespielt habe, hat es keinen Kreuzbandriss gegeben. Mit dem, wo ich zusammen gespielt habe und meines Wissens auch gar nicht in Österreich wirklich. Wie ich Trainer war, haben wir bei der Austria gehabt, einen einzigen Spieler, der einen Kreuzbandriss gehabt hat. Und heute, es ist beim Skifahren jetzt dasselbe. Ja, super, wir schauen gern zu, aber man muss sich jetzt einmal vorstellen, die schmeißen sich da jeden Tag runter mit 130 Sachen oder was. Und klar, jeder Sturz ist dann fatal. Mit der Schnelligkeit, mit dem Material, was du heute hast, kannst du gar nicht eine Verletzung eigentlich vermeiden. Und ja, ich weiß nicht, ob das in der Zukunft wirklich dann noch immer die Leute alle gut finden werden. Aber klar, die Spieler und die Trainer, werden die ja das ändern könnten, werden das nicht tun. Weil der schaut und sagt, na, jetzt habe ich schon 20 Millionen, nächstes Jahr kriege ich nochmal 5 dazu mit dem neuen Bewerb. Riskieren wir halt, spielen wir halt. Wieder um 10, 12 Match mehr. Ist nicht schön, aber es wird so sein. Ja.
Ich habe nicht nur das Gefühl, dass es mehr Spiele sind, sondern dass auch die Qualität, also dieses, wo du auch geredet hast, dieses Käfiggefühl, dieses, was die Brasilianer Samba nennen würden, ist ein bisschen weggegangen. Also ja. Wenn man jetzt sich anschaut, Haaland hat so und so viele Tore geschossen, aber ich könnte mich jetzt an keines wirklich gut daran erinnern, aber ein der originale Ronaldo, ja. Da kann ich mich an 15 Tore erinnern, die der geschossen hat.
Ja. Ja, so würde ich es auch sehen, da schließe ich mich an. Das ist, na wirklich, ich glaube, ja, es gehen dann die Persönlichkeiten ein bisschen verloren. Ja, weil sie, deswegen habe ich ja gesagt, dass ich viel, viel lieber in meiner Zeit gespielt habe, weil wir, wenn die immer so reden, so, da geht es familiär zu, wir waren bei Austria wirklich absolut familiär. Ich habe bei Austria mindestens mit 8 Spielern 10 Jahre zusammengespielt. Und obwohl wir jeden Tag miteinander trainiert haben, sind wir 4 Spieler miteinander mit unseren Frauen in Urlaub auch noch gefahren. Oder nach jedem Training haben wir sie zusammengesetzt. Man muss sich heute vorstellen, bitte, weiß ich nicht, ich kann nicht glauben, dass sie, wem immer, von den ganz großen Top-Clubs, dass die nach dem Training sich irgendwo zusammensetzen und trinken ein Seil Bier. Ja? Die gingen wirklich in die Arbeit und haben von der Arbeit, wenn das aus ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie große Freundschaften zwischen Spielern besteht. Ich war mit Erich Obermeier, ich bin 72 zur Austria gekommen, von Ostbahn, und der Erich Obermeier ist 72 gekommen in die Kampfmannschaft von der Junioren. Und wir waren von 72 zusammen bis 89. Na, Blödsinn. Ich war dann Teamchef auch noch. Bis 2000. 72 bis 2000. Das war nur, ich war zwar 3 Jahre in Italien, aber da war ich mit ihm auch immer zusammen, war meistens mein Zimmerpartner in der Nationalmannschaft. Und das möchte ich sehen, ob das im heutigen Fußball bei irgendwem möglich ist. Und deswegen habe ich das viel schöner gefunden. Ich hätte mich wirklich nicht wohl gefühlt, wenn ich nur gekommen war zum Training, hätte man kurz geredet, hätte man gut trainiert. Und dann war jeder wieder in seine Richtung gegangen. Da hätte mir der Fußball viel weniger Spaß gemacht. Ich habe meine Freunde gebraucht in der Mannschaft. Und nur da kannst du dann meiner Meinung nach auch die Leistung bringen, oder ich zumindest. Wenn ich mich nicht wohl gefühlt hätte, dann war das nichts gewesen.
So, ja.
Meine Frage, möchte ich den Überbegriff nehmen, First Contact. Ja. Zweigeteilte Frage. Wie soll man sich das vorstellen? Man ist ein junger Spieler bei Ostbahn 11 und dann kommt irgendwer bei der Austria und sagt, geh Herbert Schneckerl oder was, willst nicht bei uns spielen. Ja. Erste Frage, wie hat sowas funktioniert? Weil dann war ja, wie Sie gesagt haben, Salzburg, Tirol, auch die Rapidler. Größtes ja. Kompliment, dass Sie das nicht gemacht haben.
Da hätte ich gerne noch eine Antwort, warum es nicht Rapid geworden ist. Ja. Aber zweite Frage dann.
Da gibt es eine gute Geschichte.
Zweite Frage dann, jetzt steigt man in der Karriere und jetzt kommt es zu einem
Angebot aus Italien, ja. Und irgendwann sagt man sich da selbst, ah, das kann ich nicht mehr selber verhandeln, da brauche ich jetzt einen Spielerberater. Oder kommt da einer dann zu einem und sagt, erst, ich mache da das, ich verdiene zwar ein bisschen was davon, aber du hast auch mehr davon. Das hätte mich heute ein bisschen interessiert.
Ja, das war jetzt viel. Angefangen bei Osborn war es so, dass wir, wie ich in die Kampfmannschaft mit 15 gekommen bin, haben wir gehabt einen Trainer, der auch Spielertrainer war, ein gewisser Rudi Sabetzer. Und der hat als Aktiver bei Austria gespielt und war dann am erfolgreichsten, hat in Linz gespielt bei LASK und ist mit LASK damals, wie der LASK das erste Mal Master geworden ist und Cupsieger geworden. Und der war dann bei verschiedenen Stationen Trainer und war dann, wie gesagt, bei Ostbahn Spielertrainer und war aber gleichzeitig bei der Österreich, damals gab es nur eine zweite Mannschaft, das war das U23, österreichische Nationalmannschaft. Dort hat er mich übrigens mit 17 Jahren spielen lassen, war der einzige Spieler, der aus der Wiener Liga gekommen ist. Und der hat natürlich für mich immer sehr viel Mundpropaganda gemacht, hat zum Beispiel den Leopold Stasny gesagt, du musst kommen, musst dir den Burm einmal anschauen und so. Der dann tatsächlich da war und das war der Tag, wo ich ohne Spaß mein schönstes Tor geschossen habe. Damals, es war so ein Tor, so von der Mittelauflage weg, 8 Leute überspült. Ja. Und dann ein bisschen noch den Golmer und den letzten Verteidiger ein bisschen verarscht, woraufhin aber damals, das war Brateis V und die haben gehabt dann so zwei Innenverteidiger, die dann gesagt haben, so, Buller, jetzt aufpassen, weil wenn du jetzt noch mal kommst, brechen wir da die Fiers. Daraufhin habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ich komme nicht mehr. Und bin auch tatsächlich nicht mehr gekommen. Habe in der eigenen Hälfte gespielt, weil ich wirklich vor denen Angst gehabt habe. Ja, und natürlich, und durch die Mundpropaganda sind halt dann gekommen diese vier Clubs. Und also Salzburg, Innsbruck ist ausgeschieden, weil ich mir das nicht zutraut habe. Und Rapid war wirklich sehr kurios, weil man muss dazu sagen, ich war damals, bin mit meinem Vater immer auf die Hohe Warte gegangen, auf Jena anschauen, war aber eigentlich kein Anhänger von irgendwem, sondern ich habe nur bewundert die guten Fußballer, die ich Woche für Woche gesehen habe, wenn die Wiener in die Bundesländer gespielt hat, dann war ich mit meinem Vater auf irgendeinem anderen Platz. Damals gab es ja in Wien, weiß ich nicht, 8, 9 Vereine. Und bei Rapid war es dann so, dass ich mich mit denen getroffen habe. Damals war der Draxler, der war der Geflügelbaron, war Präsident. Und der Ernst Loschek war Trainer, ein Tscheche. Und der Ernst Loschek hat bei der Wiener damals einen gewissen Rizzioli, das war sein Lieblingsspieler, der hat geheißen Pauli. Dann sind wir dort gesessen, ich bin gesessen mit dem Quandl, weil aus der Autowerkstatt haben wir die geholt und waren wir in einer Konditorei auf Simmeringer Hauptstraße. Und der Loschek hat einmal zu mir gesagt, zweimal oder dreimal Pauli. Und dann haben wir den einmal habe ich probiert, habe ich kurz gesagt, Herbert, hat er gesagt, so quasi ist wurscht. Sagen wir, wenn man X da hat, aber man denkt, nee, um mir nicht. Und dann hat der Draxler gesagt, wir wissen, dass die Austria die auch will und bei uns kriegst du keinen Schilling mehr. Wir zahlen dasselbe wie die Austria. Der hat aber gar nicht gewusst, was die Austria zahlt, weil ich auch noch nicht gewusst habe. Und hat dann wirklich, wirklich so gesagt. Und das überlegst du jetzt. Und dann wenn du dich für uns entscheidest, kommst du auf die Pfarrwiesen und sagst uns das. Das ist ein Wahnsinn normalerweise. Die Häste beide müssen aus heutiger Sicht einsperren müssen. Ja? Weil ich hab gesagt, ja, gut. Aber haben wir dann gedacht, was meinen die jetzt? Ich bin 17 Jahre, hab kein Auto, ich wohne in Simmering. Ich soll auf die Pfarrwiesen fahren und soll sagen, ja, ich bin da. Komm, ich da. Kann ich jetzt bei euch spielen? Und so ist da. Und die Austria hat mir halt das Gefühl gegeben, du wirst einer, du bist einer, du musst zu uns kommen. Die sind, glaube ich, jede Woche gekommen und haben sich die Match angeschaut. Und nachdem ich aber der Edi Krieger, der damals bei der Austria war, der war aus meinem Bezirk, mit dem habe ich schon gespielt, so Kaffeehausmannschaft. Und dann habe ich noch einen Freund gehabt, der, mit dem habe ich im Nachwuchs gespielt, im UEFA-Team. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich gehe zu Austria. Dort habe ich mir auch die größten Chancen ausgerechnet, weil, wie ich zuerst gesagt habe, die haben sehr viele Spieler angeben müssen. Allerdings habe ich geglaubt, mit Austria, dass es gleich leibend ist. Wir spielen gleich um einen Titel mit. Und die erste Saison waren wir von 16 Vereinen, sind wir Zehnter geworden. Aber dann ist es bergauf gegangen. Wegen mir.
Passt. Für zwei, drei Fragen haben wir noch Zeit. Wer möchte noch? Ganz hinten, Sidonie, in der Mitte.
Sie können ohne Mikro reden. Jetzt geht sie aus.
Ah, ja, lieber, ich freue mich, dass ich dich heute einmal live da nach 42 Jahren dauert. Ich wollte gar nichts fragen, ich will einfach nur sagen, ich glaube, für viele Österreicher und auch die meisten Fußballfans bist du ein Aushängeschild von Charakter, Bodenständigkeit und einer der besten Fußballer, die wir gehabt haben. Dafür will ich mich bedanken, das hat mir mein Vater schon gesagt, der ist schon lange gestorben. Heute an den, der wieder im Alter so sein und so ist es auch. Und ja, fragen wollte ich eigentlich nichts. Aber das wollte ich dann nur sagen. Und
danke.
Du bist der einzige Grund, warum ich noch Efes anschaue. Weil ich kenne es das du auch noch.
Aber ich habe vergessen, die letzte Frage zu beantworten. Also, ich habe keinen Spielerberater gebraucht. Ja? Ich habe gehabt den Skenderfani. Wenn man so will, der war Wirtschaftsanwalt und so. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, ich brauche einen, der einen guten Vertrag macht für mich, nämlich auch aufsetzen und so weiter, weil es kann ja zu Streitereien kommen und so weiter. Und zum Fani bin ich damals gegangen und habe gesagt, du bist Anwalt, ich sage dir, was ich will, wie ich es will, und du verhandelst es. Du kriegst von mir kein Prozent, aber du bist der Anwalt, du kannst verrechnen, was du in Vertrag aufsetzen, Telefonate, Flüge. Und da habe ich gesagt, und du kannst ja, wenn du willst, was er dann getan hat, jeden Schmäh erzählen. Damals wollte mich ziemlich gleichzeitig auch Inter Mailand, AC Mailand und Bologna. Und habe ich gesagt, da zähle ich einen Schmäh. Nicht? Und dann hat er der Inter gesagt, ja, aber ich glaube, der Herbert, der tendiert eher zu Milan. Und dann haben sie gesagt, naja, Herr Doktor, wenn Sie ihm überreden, dass er doch zu uns kommt, machen wir Ihnen schon ein Geschenk. Das war dann üppig.
So, wer möchte noch in der ersten Reihe, Sidonie, bitte?
Ja, ich ziehe auch den Hut vom Menschen, Herbert Prohaska. Fußballer habe ich bewundert, vom Menschen ziehe ich den. Ich kenne ihn zwar nicht, aber das, was ich jetzt gehört habe, das ehrt sie. Vielen Dank dafür. Ich habe eine Frage, wer war denn Ihr beeindruckendster Mitspieler und warum?
Das ist die schwierigste Frage. Das muss man mir so beantworten, dass ich so eine, sagen wir jetzt für österreichische Verhältnisse, Karriere gemacht habe, liegt einzig und daran, das habe ich immer gewusst. Du musst haben super Mitspieler, gute Mitspieler, dann kannst du das, was ich immer spielen wollte, das kannst du nicht in jeder Mannschaft spielen. In einer schlechten Mannschaft hätte ich vielleicht ausgestochen, aber gewonnen hat man gar nichts. Ja, und ich habe, deswegen, ich könnte nicht sagen, es waren durchwegs super Spieler bei Austria, bei Inter, bei Roma. Und nur so kannst du dann eigentlich auch zum Beispiel Titel gewinnen. Ja, weil ich glaube nicht, dass ich, wenn ich jetzt gespielt hätte, wenn ich bei Vienna gespielt hätte, hätte sich die Vienna gefreut, mein Vater hätte sich gefreut, aber wir hätten wahrscheinlich auch um einen Abstieg gespielt, weil einer lag geht nicht im Fußball. Also
Automechaniker.
Ja. Nein, also ich glaube, natürlich, ich habe mit vielen gespielt, die heute gelten würden als Weltklasse, was weiß ich, bei Austria, die Vanilleschi oder Morales und die ganzen Sarah und Obermeier und Baumeister und waren ja lauter Riesenfußballer. Und auch später dann mit Polster und mit den Ogris. Und bei Inter habe ich gespielt, die was dann eben 82 in Italien Weltmeister geworden sind. Da haben wir auch 2-3 gespielt von Inter. Da bin ich heute noch eigentlich mit einem total befreundet, obwohl wir uns schon 10 Jahre nicht gesehen haben. Und bei Roma waren sowieso auch wieder nur lauter Gute. Nochmal, ich bin dankbar, dass ich in den Mannschaften mit diesen Spielern spielen habe können, weil dadurch habe ich das spielen können, was ich mir gewünscht habe oder was ich spielen wollte. Und deswegen würde ich nie einen rausheben und sagen, das war der Beste.
Die Antwort ehrt Sie. Vielen Dank.
Gerne.
Eine letzte Frage, vielleicht gleich dahinter, ist praktisch.
Eine abschließende Frage. Wie viel Kontakt haben Sie heute noch zu Austria? Regelmäßig?
Ja, ich habe eigentlich zu Austria relativ viel Kontakt, aber nicht, ich will also nicht diese Kontakte so haben, so, na, wem kaufen wir oder was machen wir und was und wollt ihr meinen Rat oder so irgendwas? Nein. Aber es gibt schon gewisse Dinge, wo ich glaube, die Austria hat jetzt gekriegt einen neuen Finanzvorstand, mit dem habe ich mich schon einmal getroffen. Wobei ich ihm aber zugehört habe, was er vorhat. Weil für mich ist das natürlich zu hoch. Aber ich glaube, erstens einmal schon bemerkenswert, weil das ist wirklich verbrieft. Der hat einen besser dotierten Job aufgegeben, um bei der Austria Finanzvorstand zu werden, weil er Austrianer ist. Und ich glaube, der bringt es zusammen, dass die Austria in den nächsten Jahren, zumindest was das Wirtschaftliche geht, wieder weit zurückgeht von den Schulden.
Das
glaube ich, dass der das zusammenbringt. Und ansonsten, ja, gibt es halt immer wieder Veranstaltungen, wo ich eingeladen bin. Immer kann ich nicht gehen. Das ist auch so. Viele glauben immer, ich bin besser auf die Austria, weil ich relativ wenig zu den Spielen gehe.
Das wollte ich fragen. Regelmäßig Legendenclub oder so.
Aber ich sehe jedes Spiel. Da kommt wieder meine Faulheit zum Tragen. Jetzt spielt die Austria, sagen wir, um 15 Uhr oder 16 Uhr am Sonntag. Und jetzt sitze ich mit meiner Familie. Wir sind dann so in der Zwischenzeit, weil die größeren Enkeln haben schon Freund und Freundin. Da haben wir so circa 15 Leute mit 4 Hunden. Und dann essen wir gut und trinken gut. Und dann denke ich mir um 2:30 jetzt müsste ich mich anziehen. ins Haarstadion fahren, ist auch nicht so nah, jetzt von Klosterneuburg, und denke mir, aber nein, wir machen sie nur eine Flasche drauf und die schauen wir es dann im Fernsehen. Also ich würde nie sagen, ich schaue mir die Austria nicht an. Das kann es gar nicht geben, aber so ehrlich bin ich, oft bin ich wirklich zu faul. Aber es gibt immer wieder denen, ich habe zwar dankenswerterweise zwei VIP-Karten mit einer Parkkarten, und das fragen mich ständig Freunde, und denen gebe ich halt dann die Karten, dass die Sitze natürlich auch nicht leer bleiben dürfen.
Das ist wichtig.
Passt. Dann fühle ich mich noch umso geehrter, dass du heute dich angezogen hast und zu uns nach Wien gekommen bist. Ich danke euch fürs Kommen. Danke an Sidonie fürs Moderieren und danke, lieber Herbert, für deine Zeit. Und ich bitte zum Abschluss noch um einen großen Applaus für Herbert Prohaska. So, das war die Jubiläumsfolge von Erklär mir die Welt. Wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann macht gerne bei der ständigen HörerInnenbefragung mit und erzählt mir über euch, wer ihr seid, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, auf erklärmir.at/Umfrage. Das hilft mir, den Podcast besser auf eure Bedürfnisse abzustimmen. Vielen Dank. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Folgentipps für dich. Einmal eine Folge mit dem Profifußballer Gernot Trauner, das war 132, und der hat erklärt, wieso der Alltag und das Leben im Profifußball ausschaut. Und so eine ähnliche Folge gab es dann auch zum Skifahren, Folge 253 mit dem Skiprofi Julian Schütter. Also gerne mal in die beiden Folgen reinhören. Am Ende noch ein großes Danke an alle, die bei Erklär mir die Welt mitarbeiten. Fix im Team dabei ist die Sidonie Sargmeister. Vielen, vielen Dank, Sidonie, für deine wichtige und wertvolle Arbeit und deine Ideen und die total angenehme Arbeitsatmosphäre mit dir. Weil es die Jubiläumsfolge ist, danke auch nochmal an Valentina Pfadtner, die erste fixe Mitarbeiterin von Erklär mir die Welt, und an Patricia Albertini, die sich hier um Kurzvideos gekümmert hat. Beide haben schon bei Erklär mir die Welt mitgearbeitet. Genauso wie auch Julia Klug, die erste und einzige Praktikantin, die es bei Erklär mir die Welt gegeben hat. Und weil ich immer wieder Anfragen bekomme, derzeit und auf absehbare Zeit kann ich leider keine Praktika anbieten, weil mir ehrlicherweise einfach die Zeit fehlt, um die Praktikantinnen auch gut zu betreuen, und einfach so möchte ich es nicht machen. Kamera und Videoschnitt ist von Alexander Kohmann von DuMotion. Audioschnitt erledigt Dominik Lanterdinger von Audiofunnel. Vermarktung machen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die hier im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen für 1.000 bis 2.500 Euro könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Und unterstützt das Projekt bitte auf erklärmir.at/support. Nächste Woche kommt eine ganz grandiose Folge mit Martin Moder, dem Wissenschaftserklärbär. Und es geht genau darum, nämlich Wissenschaft zu erklären. Was ist das und wie unterscheidet die sich von unserem Bauchgefühl? Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.